den Mut zu finden, zu den Eltern zu kommen und sagen, hier, ich bin trans und möchte ab sofort den und den Namen haben und so weiter. Natürlich stellt das die Eltern vor eine Herausforderung. Die Eltern sind ab Tag null, sind die plötzlich mit einem völlig neuen Thema konfrontiert, ne? Aber dann zu sagen, ja, Moment mal, das ist nur eine Phase, das Kind nicht ernst nehmen, wo es schon so lange irgendwie so ein Struggle mit sich selbst hatte, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Kinder.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Herzlich willkommen bei Talk mit K., dem Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein einfaches Prinzip hat. Meine Kollegin Sarah Brassack und ich unterhalten uns im Wechsel und manchmal auch gemeinsam mit spannenden Menschen aus Köln. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Und heute ist eine Frau bei mir zu Gast, über deren Besuch ich mich sehr freue. Julia Monroe. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir wollen über ein Thema sprechen, das, was ich erstaunlich finde, wie kaum ein anderes die Gemüter erhitzt. Das möchte ich auch gleich nochmal thematisieren, nämlich Menschen, die jenseits der Geschlechternorm leben, die viele als normal erachten. Und mir geht es darum, ein bisschen über dich zu erfahren. Wir wollen über das Leben und die Herausforderungen in deinem Leben sprechen, aber auch eben von Menschen. Du setzt dich ein für die Trans-Community. Wir wollen über Vorurteile reden, leider auch über Hass, aber hoffentlich auch über ein paar positive Veränderungen. Und ich würde mir zumindest wünschen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte bringen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Mythos enttarnen. Schauen wir mal. Ich bin ganz optimistisch.
Ich bin gespannt.
Ich möchte ein bisschen über dich erfahren und dich ein bisschen vorstellen. Und es ist so, dass du 1981 in Andernach geboren wurdest und nach eigener Aussage da auch sehr behütet aufgewachsen bist. Du hast 2 technische Berufsausbildungen gemacht und später auch noch Theologie studiert. Auch eine interessante Mischung, wie ich finde. Und du bist 2016 nicht selbstbestimmt als Transfrau geoutet worden. Das war ja sicherlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Du hast aber auch gesagt, es sei für dich eine Art Wiedergeburt gewesen. Kannst du mal beschreiben, wie du da heute drauf blickst, jetzt auch mit ein paar Jahren Abstand?
Also, mir wurde der Vorwurf gemacht, dass ich als Transfrau, also konkret hieß es, ich bin halt ein psychisch kranker Mann, der in Frauenkleidern rumrennt und eine Gefahr für diese Gesellschaft darstellt. Und im Zuge dessen war das dann, das ging dann auch so vor Gericht und so weiter. Im Zuge dessen bist du dann gezwungen, zu offenbaren, was eigentlich mit dir los ist und zu erklären, dass Trans nicht gefährlich ist. Das ist halt einfach eine Meinung von vielen, dass wir oder ich nicht Teil dieser Gesellschaft sein dürfen und so. Und im Zuge dessen bist du halt gezwungen, dich zu outen und hast gar keine andere Wahl, weil wenn dich jemand als mit weiblichen Schimpfwörtern auch beschimpft, du Schlampe und solche Sachen, ne? Dann fragt sich jeder Mensch erstmal, warum sagt man zu einem Mann, ich habe ja damals noch in der männlichen Rolle gelebt, solche Begriffe. Und also es war ein langer Erklärungsprozess, den ich da führen musste. Und in dem Zuge bin ich dann geoutet worden und habe das dann angefangen zu realisieren, wie schwierig das ist, überhaupt in diesem System irgendwie zu bestehen, also in diesen juristischen Systemen, aber auch dann auch politisch und gesellschaftlich und so weiter. Und dann habe ich irgendwann den Kampf angenommen und habe gesagt, so, jetzt stehst du auch dazu. Der Vorhang ist jetzt sowieso gefallen, sage ich immer. Jetzt stehst du auch dazu, jetzt lebst du auch die weibliche Rolle und kannst das dann auch dich dafür engagieren, also mich für mich selbst engagieren. Und so kam es dann aber auch automatisch, dass ich dann angefangen habe, mich mit verschiedenen Verbänden zusammenzutun und angefangen für die Trans-Community zu kämpfen und darf heute an den tollsten Projekten mitarbeiten und bin sehr, sehr gerne aktiv und darf heute sogar Vorbild sein für viele, was ich selber nie gedacht hätte. Ich darf heute Vorbild sein. Das ist eine Möglichkeit, die ich selber damals nicht hatte. Ich hatte selber keine Vorbilder in dem Punkt. Und das war ein sehr schmerzhafter Prozess, aber heute bin ich dankbar, umso dankbarer dafür, dass ich das durchleben durfte und heute umso stärker bin und an vorderster Front quasi für die Trans-Community kämpfen darf.
Bist du da mit dir im Reinen oder ist da manchmal auch so ein bisschen Schmerz oder vielleicht auch Trauer, dass du den Schritt selbst nicht früher gegangen bist und dann eben auch selbstbestimmt?
Also es war eine lange Zeit, war sehr tiefer Schmerz. Also ich habe auch Es war tatsächlich so, war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht mehr. Und also ich habe damals meine Psychotherapeutin gehabt, die ist auf der anderen Rheinseite, und ich bin zu Fuß darüber gegangen und habe irgendwann gedacht, also eines Tages kommst du auf der anderen Seite nicht mehr an. Und das war eine sehr schmerzhafte Zeit. Aber heute bin ich dankbar dafür, dass ich das durchmachen durfte, und ich bin auch niemandem irgendwie. Natürlich bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass die Menschen, die damals mich begleitet haben, dass sie sich dann irgendwann abgewendet haben, dass sie nicht verstanden haben, was ich da durchmache. Und aber ich bin heute total, also man sagt mir immer, ich bin sehr tiefenentspannt und ich glaube, ich strahle da auch eine gewisse Ruhe aus. Und also ich habe den Eindruck, oder es wurde mir letztens auch gesagt, dass die Menschen sich gerne in meiner Gegenwart aufhalten, weil ich so eine gewisse Ruhe ausstrahle. Und ja, ich würde sagen, ich ruhe in mir, doch.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage, finde ich, wenn man das sagen kann, dann hat man schon super viel erreicht.
Es war aber auch, man zahlt aber auch einen Preis dafür, ne? Also man muss sich dann auch von Menschen verabschieden, die einem nicht mehr sehr wohlwollend sind. Aber ja.
Ich weiß gar nicht, aber kann man das vergleichen? Also ich meine, sozusagen vorher ist es natürlich so, dass man nach außen hin eine Rolle spielt, was ja sicherlich mit dir ganz viel gemacht hat und natürlich auch einen großen Leidensdruck wahrscheinlich erzeugt. Und auf der anderen Seite ist es jetzt so, jetzt kannst du sagen, ich lebe, wie ich bin, und jetzt bist du aber nun mal damit natürlich mutmaßlich tagtäglich konfrontiert, dass Menschen dir ja jetzt widerspiegeln, aber so wie du bist, bist du nicht okay für mich oder für uns.
Also ich habe mich davon freigemacht, darüber nachzudenken, was andere von mir halten. Und also es ist mir mittlerweile wirklich egal. Mhm. Es ist auch jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Interview mache oder im Fernsehen irgendwie dann sichtbar bin und so weiter, dann kommen ja auch jedes Mal jede Menge Hasskommentare und so weiter. Das juckt mich aber nicht mehr. Also irgendwann kommt man an einen Punkt, anfangs, also ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, also medial wahrgenommen wurde, da habe ich mich verrückt gemacht. Was hast du da gesagt? Die Leute, die haben so blöde Kommentare. Und also auch das ist dann wieder ein Prozess, bis man verstehen muss, nicht ich bin das Problem, sondern die Leute haben wahrscheinlich mit sich selbst ein Problem, sind nicht reflektiert und müssen immer irgendwo ihren Hass abladen und so weiter. Und genauso ist das auch, wenn ich draußen mich auf der Straße bewege. Natürlich gibt es immer mal wieder komische Kommentare und so weiter, aber da stehe ich drüber. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bewusst nach Köln gekommen, weil bewusst halt eine sehr queere, eine sehr vielfältige Stadt ist, und wo ich mich, ich sag manchmal auch so, Köln hat mir so ein bisschen das Leben gerettet, dass ich gerne hier bin, wo ich mich wohlfühle, wo es eine große queere Community gibt, wo ich gut aufgenommen wurde und hier quasi ein neues Leben anfangen konnte.
Ist das so? Also die KölnerInnen rühmen sich ja gerne ihrer Toleranz und ihrer Weltoffenheit. Würdest du sagen, da ist was dran? Also ist Köln vielleicht auch im Vergleich zu anderen Städten tatsächlich offener?
Die Stadt Köln hat tatsächlich mal eine Umfrage gemacht, wie, also was die Toleranz der Stadt oder auch dieser queeren Community, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist für Stadt und die ganze Umgebung, für Unternehmen und so weiter. Und da merkt man schon, wie das Köln da, glaube ich, im Durchschnitt zu anderen ganz, ganz weit vorne liegt. Und dass diese Offenheit, diese Toleranz einen Effekt auf die komplette Gesellschaft hat. Und das nehme ich so wahr. Ich habe hier in Köln noch keine dramatischen Diskriminierungen erlebt. Alltagsdiskriminierung gibt's immer, wo dann falsche Pronomen verwendet werden und solche Sachen. Mhm. Aber so richtig bösartige, mutwillige Sachen habe ich in Köln noch nicht erlebt. In anderen Städten, in Berlin zum Beispiel schon. Mhm. Ja, da gibt's Übergriffe. Ich bin nachts verfolgt worden von Männern und solche Sachen. Das ist mir in Köln bisher zum Glück noch nie passiert, und ich hoffe, das bleibt auch so. Mhm,
das hoffe ich auch. Du hörst wahrscheinlich relativ oft die Frage, ab wann hast du dich als Mädchen gefühlt, könnte ich mir vorstellen. Wobei man ja wahrscheinlich sagen muss, da ist ja eigentlich die Frage schon falsch, oder? Weil ich würde ja auch nicht sagen, ich fühle mich als Frau oder ich habe mich als Mädchen gefühlt, sondern ich habe das auch in eurem Buch gelesen, dass mir das aufgefallen, dass auch Transkinder nicht sagen, ich fühle mich als Mädchen, sondern einfach, ich bin ein Mädchen.
Die Frage wäre richtig, ab wann hast du gewusst, dass du ein Mädchen bist? Und also es fing bei mir so im Alter von 6, 7 Jahren an. wo ich mich dann ja relativ regelmäßig am Kleiderschrank meiner Mutter bedient habe und ihr Make-up benutzt habe und so weiter. Und das ist dann irgendwann aufgeflogen. Ich bin in einer sehr christlich-evangelikalen Familie groß geworden. Und dort war das halt, also das Thema queer, homosexuell, trans, das existiert in diesen Kreisen gar nicht. Mhm. Und das wird auch von der Bibel her nicht sehr schön aufgenommen, sag ich mal, um das sehr sanft auszudrücken. Und da hieß es dann immer, ja, Gott will das nicht, Gott, du darfst das nicht, Gott wird dich dafür bestrafen und so weiter. Also ich muss nur zu meinen Eltern nochmal sagen, also ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt mit meinen Eltern und eine sehr tolle Familie, eine Großfamilie. Meine Eltern kommen beide aus Russland, haben sich in Deutschland kennengelernt, ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern sind auch voll integriert und so. Aber dieses Glaubensthema und dieses Trans-Thema, das hat dann, das war so der einzige schwarze Fleck so in der Beziehung zu meinen Eltern. Und das hieß dann immer, ich muss die Klamotten wegwerfen, die ich irgendwo teilweise auch geklaut habe und so weiter, ne? Und ich bin immer wieder in diese Situation gekommen, dass ich mich meiner Mutter gegenüber erklären musste, weil sie, also das erste Mal ist es aufgefallen, dass da rote Flecken im Waschbecken waren, wo sie mich gefragt hat, ob ich dann ihren Lippenstift irgendwie benutzt hätte und so, ne? Und so kam es dann so nach und nach raus und dann kamen immer diese Aussagen, das ist Sünde und so weiter. Und so hat sich das durchgezogen bis zum Jugendalter, bis zum Erwachsenenalter und immer wieder versucht, die Klamotten wegzuwerfen und wieder Buße zu tun und solche Geschichten. Und das war eine sehr anstrengende Zeit. Aber gewusst, dass das irgendwie Teil von mir ist, habe ich dann, also während dem Theologiestudium habe ich dann entdeckt, das gehört zu mir und es geht nicht anders. Und auch so bin ich von Gott akzeptiert und gewollt und darf so sein. Aber den Mut, das jetzt irgendwie jemandem mitzuteilen, also diese Erkenntnis jemandem mitzuteilen, diesen Mut hatte ich damals noch lange nicht.
Du hast es gesagt, dieses sehr religiöse Umfeld, das ist ja was dann wirklich auch das Leben bestimmt, mutmaßlich ja auch Freundschaften, weil man sich in diesen Kreisen bewegt. Jetzt ist es ja, wenn man auch gerade jetzt Teenager ist zum Beispiel, man möchte ja irgendwie dazugehören, man will Teil der Gemeinschaft sein. Und jetzt ist man aber in so einem Umfeld, von dem man, es ist auch in anderen Umfällen, aber natürlich gerade jetzt auch dann in so einem religiösen, das dir, wie du ja sagst, spiegelt, eigentlich, dich gibt's eigentlich gar nicht oder dich darf's gar nicht geben. Und du ja aber trotzdem ja wahrscheinlich, ich meine, du hast Theologie studiert, also der Glaube war ja da. Also wie hast du das für dich in diesem Spannungsfeld dann Weg gefunden? Das ist ja wahrscheinlich auch extrem schmerzhaft, wenn man merkt, ich möchte glauben, aber ich werde gar nicht akzeptiert in dem, wie ich bin.
Also den Weg gefunden habe ich eigentlich gar nicht. Bis ich dann im Theologiestudium selbst Einblick, also wir konnten dann auch Fremdsprachen lernen, also Altgriechisch und so weiter, wo du dann wirklich Einblick hattest in den Urtext der Bibel und dann selber entdeckt hast, was steht da eigentlich wirklich? Mhm. Steht da jetzt, ein Mann darf nicht neben einem anderen Mann liegen, aber in der Originalübersetzung steht halt, ein Mann soll nicht neben einem Knaben liegen. Ja? Also da geht es gar nicht um Homosexualität, sondern um Kindesmissbrauch und solche Sachen. Und es gibt ja so viele verschiedene Bibelübersetzungen, aber durch diese Zeit habe ich dann für mich realisiert, dass das, was ich immer so im Gottesdienst auf der Kanzel gehört habe, dass das gar nicht so dem entspricht, was eigentlich tatsächlich da, also dass Menschen Bibel halt auch, Bibeltext halt auch fehlinterpretieren und jeder Mensch irgendwie so seine eigenen Rosinen aus den Texten rauspickt, um seine eigene Meinung jetzt irgendwie zu legitimieren und so weiter. Und dann habe ich mir irgendwann für mich festgestellt, dass die Beziehung oder der Glaube, die Beziehung, die man zu Gott hat, dass das eine Zweierbeziehung ist und dass da niemand anderes irgendwie mit reinreden darf. Und genauso lasse ich mir auch heute von keiner kirchlichen Institution vorschreiben, wie ich zu sein habe. Ich mache meinen Glauben mit mir selber aus, mit meinem Gott und das alles andere, alle anderen haben da nicht mitzureden. Und diese Kraft, die muss man, glaube ich, auch, oder diese Erkenntnis dazu, die muss man auch erstmal entwickeln können. Und das habe ich damals, also während dem Theologiestudium habe ich diese Erkenntnis gewonnen, aber noch nicht den Mut gefunden, das irgendwie mit jemandem zu teilen. Und durch das Zwangsouting kam es ja dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es raus, jetzt stehst du dazu und konnte das dann auch mit meinem Glauben gut vereinbaren und so weiter. Und natürlich gab es da auch dann in dieser Zeit immer wieder Leute, die haben mich mit SMS bombardiert. Du musst Buße tun und du hast doch selber das studiert, du weißt doch, du könntest doch jetzt gerade diesen diesen fehlgeleiteten Menschen das beste Vorbild sein und ohne es auszuleben und so weiter. Also das ist, man wächst in so einer Bubble auf, wo du nichts anderes kennst außer diesen Glauben. Und da ist montags Bibelstunde, dienstags Gebetsstunde, mittwochs Gesangsstunde und so weiter. Man hat jeden Tag Programm und ist quasi komplett isoliert, abgeschottet von der Gesellschaft. Ne? Also ich kann mich erinnern, wenn Karneval gewesen ist, dann hat man uns in Busse zu einer Jugendherberge gebracht, dann hat man da Kinderfeste veranstaltet, damit wir bloß dieses sündige Treiben auf den Straßen überhaupt nicht mitbekommen und so weiter. Weil da wird ja Alkohol getrunken, also das ist ja die Sünde schlechthin, jeder geht fremd dort und so, das ist so, und dann hat man versucht, uns davor irgendwie so zu bewahren und so. Ich habe auch bis lange Zeit im Kindesalter auch keinen Fernseher gehabt und so. Und ich kann mich noch genau erinnern, als Boris Becker damals Wimbledon gewonnen hat, bin ich in die Schule gekommen und habe erstmal gefragt, wer ist Boris Becker? Also man ist so völlig isoliert und in der wächst in so einer ganz anderen Blase auf und prallt dann natürlich irgendwann so voll auf die Gesellschaft und kriegt dann andere Lebensweisen auch gespiegelt. Und das war schon ein langer Prozess, den ich dann mit mir selbst dann auch ausmachen musste. Und was ist wirklich Glauben, was ist in Ordnung, wie darf ich sein und so. Und dass ich das dann erst mit so Mitte 30 dieses Selbstbewusstsein auch entwickelt habe, zu sagen, hier Leute, das ist mir egal, wie ihr als Kirche oder wie ihr als Gesellschaft über mich denkt, das ist mein Leben. Ich alleine muss mich dafür rechtfertigen, wenn ich irgendwann mal vor dem Schöpfer stehe oder so, da hat niemand von euch mich zu bewerten oder zu beurteilen. Das ist übrigens auch eine sehr große Sünde, die in der Bibel steht. Du hast nicht darüber zu richten, ob ich jetzt genug glaube oder nicht und so. Und heute ist das so, dass wenn mir jemand ankommt und sagt, in der Bibel steht, dass das und das, ein Mann darf keine Frauensachen tragen und so weiter, dann sage ich, das steht genauso, aus wie vielen verschiedenen Stoffen ist denn dein Oberteil gewebt? Meistens dann aus Polyester und Baumwolle, irgendwie so eine Mischung. Und dann sage ich, ja, ein paar Verse weiter steht, das ist dem Herrn ein Gräuel, wenn dein Gewand aus verschiedenen Stoffen gewebt ist. Nein, das steht da nicht. Doch, genau das steht da. Also versuch du nicht, mich zu verurteilen, wenn du selber irgendwie das, also heute habe ich Werkzeuge an der Hand, um mich irgendwie zu rechtfertigen oder mich zu verteidigen und darauf reagieren zu können. Und das fand ich, dafür hat das dieses Studium dann eine sehr positive Möglichkeit bewirkt für mich, ja.
Und wie ist das, dann ist ja natürlich irgendwann die Frage, nehme ich an, du willst nicht mehr Teil dann eben vielleicht dieser Community sein, dieser Glaubensgemeinschaft. Wie war das dann auch im Verhältnis zu deinen Eltern und wie habt ihr da einen guten Weg gefunden, mit umzugehen?
Also ich würde gerne Teil dieser Community noch sein, aber die wollen nicht, dass ich Teil ihrer Community bin. Mhm. Also die Glaubensgemeinschaften, ich habe dann auch hier in Köln nochmal irgendwann eine Kirche gefunden, die für mich eine relativ offene Haltung hatten. Und dann hat man mich auch eingeladen, ich darf gerne einen Gottesdienst besuchen und so weiter. Dann habe ich halt irgendwann die Frage gestellt, wie ist das, wenn ich jetzt Mitglied werde, dürfte ich dann auch vorne singen und auch vielleicht mal auf der Kanzel vielleicht sogar mal eine Predigt halten und sowas. Da haben die gesagt, nee, das hätten sie dann doch nicht so gerne und so. Und da merkst du dann schon, es gibt immer, ja, wir lieben dich, wir tolerieren dich mit einem gewissen Aber dahinter so. Und dieses Bedingungslose, das ist einfach nicht vorhanden und da sind wir, glaube ich, gerade beim Thema Kirche, egal ob jetzt evangelisch, evangelikal oder katholische Kirche, was queere Menschen betrifft, da sind wir noch weniger als am Anfang. So, da, und die Frage zu meinen Eltern, also mit meinen Eltern ist es dann halt irgendwann zum Bruch gekommen. Mein Vater ist dann gestorben. Meine Mutter hat, das Verhältnis wurde immer schwieriger, um das ein bisschen abzukürzen. Ist für mich auch bis heute immer noch ein sehr emotionales Thema. Also die Trennung von meiner Mutter war so ziemlich die schwierigste. Aber in dem Moment, wo sie mir dann gesagt hat, das ist ihr peinlich, wenn die Menschen oder gerade die Leute aus der Kirche sehen, wie ich ihr Haus betrete und so weiter, da war für mich dann irgendwann klar, das hat keine gemeinsame Zukunft mehr. Und ich kann sie da nicht immer retten, rausziehen. Also ich habe versucht, ihr das dann auch noch eine gewisse Zeit lang zu erklären. Und ich hatte ja meine Stärke schon, aber ich konnte jetzt nicht noch für andere Menschen ständig irgendwie stark sein. Und das war dann irgendwann so die schmerzhafteste Trennung, die ich dann vollziehen musste. Ich habe das dann auch versucht zu erklären. Also für mich ist es jetzt, meine Mutter hat jetzt mit mir einen Konflikt, dann vielleicht noch mit ihrer Gemeinde einen Konflikt, dann mein Bruder und so weiter. Ich habe aber mit meinem besten Freund, mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Sportverein, und für mich sind das 1000 Konflikte, und das erdrückt einen irgendwann, dass du gar keine andere Möglichkeit hast, als dich zurückzuziehen. Oder es war ja dann auch die Phase, wo ich darüber nachgedacht habe, in meinem Leben irgendwie mal davon zu gehen. Also es war eine ganz furchtbare Zeit, und da habe ich mich zurückgezogen und mich auf meinen Überlebensinstinkt irgendwie konzentriert und versucht, irgendwie jetzt da durchzukommen und diese Zeit zu überstehen.
Ist das wahrscheinlich die schmerzhafteste Erfahrung in so einer Entwicklung wie deiner, dass man viele Menschen verliert, von denen man irgendwie auch dachte, sie stehen an meiner Seite?
Ja, das war, dass man dann Mutterseelen allein auf so einem riesen, gewaltigen Schlachtfeld steht, das hätte ich so nie erwartet. Ich meine, ich wusste immer, dass meine Bubble, in der ich groß geworden bin, dass die nie besonders tolerant ist, was diese Themen gegenüber, aber dass es da zu Bedrohungen gekommen ist und so richtige manipulativen Versuche mit, auch mit SMS-Bomben und ich bin ja total schlimm und total gefährlich und also das hätte ich nie für möglich gehalten, dass Menschen mit so einem psychischen Druck auch, der da aufgebaut wird, dass man da so an den Rand des Existenzwillens irgendwie getrieben wird, das war für mich, also es hat für mich, ich bin halt in einer sehr liebevollen Bubble aufgewachsen, ne? Gott ist Liebe und Jesus liebt alle und so weiter und wir sind alle Gemeinschaft und das hat mir so, also da hat man dann erstmal realisiert, wie toxisch das auch ist und das so das Thema spiritueller Missbrauch. Liebe findet immer unter einem bestimmten Bedingungen statt, aber nicht bedingungslos und so. Das zu realisieren, das hat mein komplettes Weltbild, mein komplettes Verständnis von Gemeinschaft, von Menschheit und so weiter irgendwie auf den Kopf gestellt. Und das hat mich dann schon an den Rand der Verzweiflung gebracht teilweise.
Ja, das kann ich verstehen. Ich denke ja immer, also ich habe das oft auch, ich hatte eine Freundin, die auch in so einer evangelikalen Gemeinde war, und da war mein Eindruck immer, Nächstenliebe, aber eigentlich nur für die genauso sind und so leben und die Vorstellungen haben, die ich auch habe. Und dann denke ich mir immer, dafür brauche ich ja keinen Glauben, um Menschen zu sagen, die genauso sind wie ich, dich finde ich super. Wenn man jetzt über Gott nachdenkt und sagt, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist und genauso bist du richtig, dann sollte das doch eigentlich Botschaft genug sein. Also, aber das ist ja dann nochmal ein doppelter Schmerz bei dir gewesen. Gab es denn irgendjemand in deinem, also sozusagen bis du dann Mitte 30 warst, bis es dieses Outing gab es dann jemanden, mit dem du sprechen konntest, der dich dann auch wirklich so akzeptiert hat, wie du bist und dir gesagt hat, du bist gut so, wie du bist?
Nein, also aus dieser Gemeinschaft niemand, bis ich angefangen habe, mich innerhalb der Community zu, es gab dann verschiedene Selbsthilfegruppen, zu denen ich schon Kontakt aufgenommen hatte, wo ich dann festgestellt habe, okay, ich bin kein Einzelfall, auch dieses dramatische Verlust vom Umfeld und so, auch das ist kein Einzelfall. Es gibt auch so viele, die sich beim Arbeitgeber outen, plötzlich am nächsten Tag die Kündigung auf dem Tisch liegt und solche Sachen. Also ich habe da gemerkt, okay, ich bin hier nicht alleine, wir sitzen hier mit mehreren Leuten, alle in einem Boot, und da hat sich dann so mein Überlebenswille wieder gezeigt und habe gesagt, boah, das kann ja so nicht sein, das kann ja so nicht bleiben und wir müssen uns zusammentun. Und ich war schon immer so eine Leitwölfin, würde ich mal sagen, auch in meinem Freundeskreis damals. Ich habe immer viel organisiert und so und habe das dann jetzt hier in dieser Bubble angefangen, wo ich angefangen habe zu reden, und dann, ich sage heute so, die Verantwortung hat gerufen. Plötzlich bin ich dann auf verschiedene Veranstaltungen eingeladen worden, wo ich von meinen Erfahrungen berichten sollte. Plötzlich warst du in politischen Prozessen involviert. Plötzlich triffst du die Bundesjustizministerin persönlich im Vier-Augen-Gespräch. Und also es ging da auf einmal so rasend schnell. Und dann warst du plötzlich so ein kleiner Star in der Community. Und habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, was hier alles gerade so passiert. Aber das hat mir, und das empfehle ich auch heute immer noch, auch vielen Transjugendlichen, ich habe ja noch eine eigene Gruppe mit Transkindern und Jugendlichen und ihren Eltern und so, und das empfehle ich auch heute, macht das nicht alleine durch, sucht euch Leute, denen es genauso geht, die genauso das Problem haben, wie wird mein Kind in der Schule angesprochen, welcher Name steht da im Klassenbuch und so weiter. Das ist ja ein Standardproblem bei Transjugendlichen. Und da kann man halt von Best Practices irgendwie auch was lernen, was hat die Schule gemacht und so. Also dieser Austausch untereinander, der ist wahnsinnig wichtig, der ist sehr stärkend, der schweißt zusammen und man weiß, man ist mit dem Problem, was man hat, nicht allein auf dieser Welt.
Und ja, das ist ja wahrscheinlich der größte Schmerz, dieses Gefühl, ich bin damit ganz alleine, gerade wenn man ja jetzt auch wie in deinem Fall einfach niemanden hatte, mit dem man mal sprechen kann oder der dir sagt, mir geht's genau wie dir. Also das, ich glaube, gerade diese Vernetzung zeigt ja dann auch, nee, du bist eben nicht alleine. Also und du bist kein komischer, sonderlicher Einzelfall.
Ja, also das fand ich immer sehr wichtig, das irgendwie auch weiterzugeben, dass man sich da, natürlich gibt's welche, die sind so tief dann auch in Depressionen und Suizidalität und so, das ist ja ein Riesenthema auch in der Trans-Community, ne? Weil man nicht diesen typischen binären Geschlechtsnormen irgendwie entspricht und so weiter. Und dass da immer so ein, ja, das schafft so einen Druck, irgendwie bestehen zu wollen und so. Also ich sag immer, versucht euch mit anderen auszutauschen, damit ihr nicht alleine dasteht. Mhm.
Was auf jeden Fall, finde ich, auch helfen kann, ist gute Bücher zu lesen, so wie deins, das gerade erschienen ist. Das hast du zusammen herausgegeben mit Janka Kluge, ist bei Kiwi gerade erschienen, ist ein Sammelband, den ich sehr empfehlen kann, weil er so viele Perspektiven offeriert. Also man hat sowohl WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, aber auch betroffene Eltern, betroffene Transkinder. Also ich fand das sehr schön, dass man von so vielen Richtungen drauf gucken kann auf dieses Thema und sehr viel lernt. Heißt einfach selbstbestimmt. Texte zur Lebensrealität jenseits der Geschlechternorm. Wir haben das gerade schon mal angesprochen. Da geht's um das Thema Transkinder und Transjugendliche. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man von einem inneren und einem äußeren Coming-out spricht.
Sehr schön.
Und da stelle ich mir natürlich die Frage, dass das ja wahrscheinlich eben gerade für diese Kinder, also diese Phase von dem Moment, sich das selber bewusst zu werden, bis man damit auch nach außen gehen kann, ist wahrscheinlich von extrem vielen Ängsten geprägt. Was kannst du dann auch jetzt aus deiner Arbeit, du hast es gerade schon gesagt, es geht ganz viel um Vernetzung, um Vorbilder, aber was kannst du auch Eltern, wenn sich dann Kinder ihnen offenbaren, was sagst du denen, was sollen sie tun, wie können sie ihrem Kind helfen in so einer Phase?
Also Eltern rate ich immer, dass sie das Kind erstmal so akzeptieren und annehmen, dass sie das nicht in Frage stellen. Also man muss sich das vor Augen halten, das Kind, also wir sprechen von 4, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, 4, irgendwas bis 6,8 Jahren, glaube ich, das ist so der Zeitpunkt vom inneren bis zum äußeren Coming Out. Das innere Coming Out ist der Zeitpunkt, wo sich das Kind oder die Transperson selbst darüber bewusst wird, wer ich bin. Und das äußere Coming Out ist der Moment, wo ich den Mut finde, mich anderen zu offenbaren, meinen Eltern, meinem Freundeskreis und ähnliches, ne? Und zwischen dem Inneren und dem Äußeren liegt halt diese Zeitspanne von knapp 4 bis 7 Jahren. Und jetzt muss man sich als Elternteil das mal vor Augen halten. Das Kind hat jetzt, sagen wir mal, 7 Jahre darüber nachgedacht, wer es selbst ist und hat mit Ängsten gerungen, Ängsten aus dem im Familienkreis ausgeschlossen oder verstoßen zu werden und ähnliches. Und dann sich den Mut zu finden, zu den Eltern zu kommen und sagen, hier, ich bin trans und möchte ab sofort den und den Namen haben und so weiter. Natürlich stellt das die Eltern vor eine Herausforderung. Die Eltern sind ab Tag 0, sind die plötzlich mit einem völlig neuen Thema konfrontiert, ne? Aber dann zu sagen, ja, Moment mal, das ist nur eine Phase, das Kind nicht ernst nehmen, wo es schon so lange irgendwie so ein Struggle mit sich selbst hatte, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Kinder. Und dann kommt es oftmals zu sozialem Rückzug, es kommt gerade auch in Schulen dann zu verschlechterten Noten und so weiter. Also die fehlende Unterstützung, die fehlende Akzeptanz im eigenen sozialen Umfeld ist das Schlimmste, was Transjugendliche da durchleben können.
Ich glaube, das ist ja auch gerade in diesem Alter, ist das ja das, was du auch gerade gesagt hast, dieses Argument, ja, das ist halt eine Phase, das probiert sich jetzt gerade mal aus, das guckt mal nach links oder nach rechts. Das ist ja wahrscheinlich eine Äußerung, die gerade eben Kinder, die das sagen und schon formulieren können, immer wieder hören.
Also ich finde es immer schade, dass Eltern so fremdbestimmt sind, ne? Oder auch gerade so diese Helikoptereltern, die ihre Kinder immer so in Watte packen müssen und den Kindern selbst nicht zutrauen, zutrauen, wer sie selbst sind, wie sie sich selbst frei entfalten können und so weiter, dass Eltern immer so einen bestimmten Weg vorgeben wollen für die Kinder. Und das finde ich dann immer so schade. Die Kinder, die wissen in der Regel sehr gut, wer sie sind. Sie kommen mit einer festen Entscheidung oftmals dann zu mir in diese Beratungsgruppe und haben schon sehr konkrete Vorstellungen, wie ihr Weg weitergehen soll und so weiter. Und da an der Stelle sage ich aber auch den Kindern oft, hört mal, ihr habt euch jetzt jahrelang, sagen wir mal im Alter von 11, 12 Jahren, wo es dann um das Thema Hormone dann vielleicht schon geht und so, ihr habt euch jetzt jahrelang darüber Gedanken gemacht und eure Eltern aber jetzt quasi vor das Thema gesetzt und die Eltern sind jetzt bei Tag 0. Ihr habt jetzt 11 Jahre Vorsprung.
Die müssen aufholen, ne?
Und die Eltern, und ihr habt das jeden Tag in euren Köpfen durchgespielt und die Eltern sind nicht in eurem Kopf und die sind bei Tag 0 und ihr müsst denen auch Zeit geben, das zu verarbeiten. Man muss dazu auch sagen, Eltern erleben immer ein Zwangsouting. Sie haben gar keine andere Wahl, das irgendwie mitzuentscheiden. Sie müssen sich gegenüber dem Umfeld, der Nachbarschaft, dem Sportverein, wo die überall sind, wir haben ein Transkind. Und die haben gar keine andere Möglichkeit, als damit irgendwie sich zu arrangieren und da einen Weg zu finden. Und das Transkind hat ja selbst die Möglichkeit zu entscheiden, gehe ich jetzt raus oder wem offenbare ich das jetzt und so weiter. Und diese Möglichkeit haben Eltern nicht. Und das versuche ich den Kindern dann auch immer klar zu machen. Ja, ich verstehe das, dass ihr jetzt schnellstmöglich eure Namensänderung und dann geht's halt um Hormone, weil man die Angst, dass der Körper sich mit den Hormonen in die falsche Richtung entwickelt, das ist so eine große Angst, weil das kannst du später nur noch operativ, chirurgisch irgendwie korrigieren. Und da versuche ich den Kindern immer zu sagen, ich verstehe das, aber ihr müsst auch eurem Umfeld Zeit geben. Ihr müsst auch euren Eltern die Zeit geben, das zu verarbeiten. Auch die machen einen schweren Prozess durch und das kann immer nur im Zusammenspiel gut funktionieren. Ihr müsst ein Team bilden und dann kann das gut gelingen. Aber wenn man jetzt so jemanden so vor vollendete Tatsachen setzt und sagt, hier, ich will das jetzt und das muss jetzt so und so sein und das wird schwierig.
Erlebst du das bei Eltern oft, dass die dann irgendwie sagen, habe ich was falsch gemacht, habe ich irgendwie was Falsches vorgelebt oder?
Ja. Das habe ich auch selbst. Meine Mutter war dann auch an dem Punkt, dass sie gesagt, was habe ich falsch gemacht? Also aus ihrer Gemeinde wurde sie dann damit konfrontiert, ja, ihre Vorfahren haben was falsch gemacht, jetzt wird sie von Gott dafür bestraft und solche Sachen. Also Eltern zweifeln natürlich an sich selbst, dass sie in ihrer Erziehung irgendwie Fehler gemacht hätten und oder irgendwas nicht richtig berücksichtigt hätten und so weiter. Aber oftmals, das Einzige, was meine Mutter vielleicht falsch gemacht hat, ist, dass sie mir das Make-up weggenommen hat. Also ich glaube, dass Eltern diese Angst genommen werden soll, dass sie nichts per se was falsch machen, sondern dass das Kind ein selbstbestimmtes Kind ist, dass das Kind sich auch eine eigene Identität hat und sich frei entfalten und entwickeln möchte und dass das auch zum Entwicklungsprozess eines Menschen halt auch irgendwie dazugehört. Und nur weil Eltern vielleicht eine bestimmte, man muss sich halt von diesem Weg, den man vielleicht für das Kind vorhatte, ein bisschen verabschieden. Aber das heißt nicht, dass dadurch ein Fehler bei der Entwicklung passiert ist oder ähnliches. Ne? Kinder sind genauso selbstbestimmte Individuen, die ihren Weg gehen wollen. Und das sollten, glaube ich, Eltern auch dann irgendwann akzeptieren können.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die ja vor allen Dingen auch eben nicht dafür da sind, die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen. Genau. Also jetzt Hinsicht dessen, wie das Leben so verlaufen soll. Du hast gerade ein Thema angesprochen, was, glaube ich, auch viele Eltern umtreibt, nämlich die Frage, Pubertät ist da ja ein ganz wichtiges Stichwort. Und das ist mir jetzt auch bei der Lektüre nochmal sehr deutlich geworden. Das kann man ja auch verstehen, wenn man sich da reinfühlt. Diese Angst, die gegengeschlechtliche Pubertät zu erleben, ist einfach ganz groß bei Transkindern. Jetzt haben natürlich, glaube ich, viele Eltern große Angst zu sagen, ich greife da in den Hormonhaushalt meines Kindes ein, weil das ja vielleicht Folgen haben kann, die ich gar nicht absehen kann. Und hinterher merke ich dann nach ein paar Jahren, das war jetzt die falsche Entscheidung und dann habe ich meinem Kind geschadet. Mhm. Was kannst du diesen Eltern sagen?
Also man muss bei den Hormonen erstmal unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Varianten. Das eine sind die pubertätsblockenden Hormone. Das heißt, da wird einfach nur die Pubertät rausgezögert. Das sind keine gegengeschlechtlichen Hormone, die dann den Hormonhaushalt total verändern, dass der Körper sich anders entwickelt oder ähnliches. Diese pubertätsblockenden Hormone, die nimmt man in der Regel so maximal bis zu 2 Jahre. Und dieser Zeitraum, das verschafft den Kindern, den Eltern Zeit, sich selbst irgendwie nochmal zu finden, sich anzunähern, gucken, wo soll der Weg hingehen. Ist es wirklich nur eine Phase? In den meisten Fällen ist es das nicht. Aber diese pubertätsblockenden Hormone, die richten nichts an. Wenn man dann irgendwann aufhört, diese Pubertätsblocker zu nehmen, tritt die Pubertät sofort ein. Mhm. Ja. Etwas anderes ist die Hinzunahme von gegengeschlechtlichen Hormonen, wo dann wo das Testosteron geblockt wird und dann Östrogene genommen werden oder andersrum, da werden Prozesse angestoßen, die den Körper verändern. Und da finde ich das halt auch sinnvoll, dass das irgendwie psychotherapeutisch dann begleitet wird, dass die Eltern da gut aufgeklärt werden und so weiter. Aber bei den pubertätsblockenden Hormonen, da muss man sich keine Sorgen machen. Das wird auch cisgeschlechtlichen, also Kinder, die nicht trans sind, wird das ebenso in bestimmten Fällen gegeben und so weiter. Und das ist absolut nichts Dramatisches. Also die Angst sollte man sich gut mit den ärztlichen Fachleuten irgendwie austauschen und sich da gut beraten lassen. Also da muss man sich keine Sorgen machen.
Ich glaube, nur wichtig ist ja an der Stelle auch zu sagen, das ist mir jetzt auch in der Beschäftigung, in der intensiveren Beschäftigung in den letzten Tagen damit nochmal klar geworden, dass eben diese Aussage, naja, da warten wir mal ab und gucken, wie sich die Dinge entwickeln, dass das eben nicht funktioniert, weil ja Abwarten eigentlich auch eine Entscheidung ist in dem Alter.
Also das ist eigentlich, das Abwarten ist eigentlich so das Schlimmste, dass man, also wie gesagt, die Angst, dass der Körper sich plötzlich entwickelt, dass die Menstruation einsetzt zum Beispiel, dass bei Transmädchen plötzlich ein Bartwuchs anfängt und so oder Stimmbruch, das sind Sachen, die lassen sich später nicht mehr rückgängig machen. Und dieses Abwarten, das müssen, glaube ich, Eltern erstmal verstehen, dass diese Angst real ist bei ihren Kindern und was das mit den Kindern macht. Das Abwarten eigentlich so, dass das falsche Mittel ist. Mit Pubertätsblockern kann man sich Zeit verschaffen, das nimmt den Druck raus, das nimmt den Stress so ein bisschen raus und dann kann man in Ruhe den Weg angehen. Man braucht ja heute mindestens 12 Sitzungen an Psychotherapie, bis man dann überhaupt die nächsten Schritte einleiten kann und so weiter. Mit Pubertätsblockern kann man sich diese Zeit verschaffen und dann ganz in Ruhe überlegt, sehr, sehr vernünftig diesen Weg dann beschreiten.
Und man muss auch sagen, das habe ich auch bei euch, also habe ich auch gelesen, dass es eben so ist, dass Transmenschen, die die Pubertät nicht durchlaufen, dass die später, wenn es jetzt zum Beispiel um Lebenszufriedenheit und so geht, dass das vergleichbar ist mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und dass aber Menschen, wo das eben nicht so ist bei Transpersonen, dass da häufig zum Beispiel der Leidensdruck einfach auch im Erwachsenenalter dann höher ist. Also es ist einfach eine ganz entscheidende Phase.
Wir sprechen da vom sogenannten Passing. Man hat, wenn man die falsche Pubertät durchlebt, dann ist es schwieriger in der Gesellschaft zu passen, also anzukommen. Ich bin jetzt 1,92 Meter groß. So hätte ich im frühen Alter irgendwie Hormone oder Pubertätsblocker bekommen und so weiter, hätte ich nie einen Bartwuchs entwickelt. Ich wäre wahrscheinlich nie so groß geworden, hätte eine breite Statur mit breiten Schultern entwickelt oder so. Und deshalb falle ich natürlich in der Gesellschaft auf, wenn ich durch die Straßen gehe. Eine Freundin von mir, die hat noch vor der Pubertät mit den Hormonen angefangen. Wenn du die auf der Straße siehst, würdest du nie denken, dass die bei der Geburt männlich zugewiesen wurde. Ja, und deshalb ist es gerade so wichtig, dass man vor der Pubertät das Problem angeht und versucht, dem Kind bestmöglich zu helfen, damit es halt nicht in dieses Stigmata reinkommt, später gesellschaftlich immer wieder beäugt zu werden und enttarnt zu werden. Ach ja, die ist ja trans.
Wie ist das für dich? Also hast du da deinen Frieden mitgemacht, dass es bei dir jetzt eben leider nicht so war und dass du jetzt 1,92 bist und im wahrsten Sinne des Wortes man dich eben sieht überall, wo du auftrittst?
Ich nutze es.
Sehr gut.
Ich hab mir das irgendwann zunutze gemacht, habe gedacht, okay, das sind Eigenschaften bei mir, bei meinem Körper, in meinem Wesen, die einfach da sind, die unveränderbar sind. Und warum soll ich darunter leiden? Ich kann es ja auch positiv nutzen und ich bin dadurch auch als Transaktivistin sichtbar und ich bin in jedem Umfeld, wo ich mich bewege, wird es halt dann auch irgendwie thematisiert und also ich habe gar keine andere Wahl, als Aktivistin zu sein und habe ich mich dazu entschieden, das dann auch entsprechend positiv zu nutzen und die Gesellschaft ein bisschen dahingehend zu sensibilisieren, zu verbessern, die Teilhabe für Transmenschen insgesamt zu ermöglichen, Aufklärungsarbeit zu leisten und so, weil egal wo ich hinkomme, bin ich präsent, die Atmosphäre im Raum verändert sich sofort und Das kann man nutzen, um positiv irgendwas zu bewirken.
Das ist natürlich super, wenn dir das so gelingt. Also das erfordert ja auch viel Kraft. Also muss ich schon sagen, finde ich echt auch bewundernswert. Hast du denn mal so Tage, wo du denkst, ach jetzt heute?
Wenn ich mir anschaue, wie sich die politischen Entwicklungen gerade so gestalten, das macht mir schon Sorge. Mhm. Also das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. In den USA haben wir eine ganz riesengroße Anti-Trans-Kampagne, also Gesetzgebungen. Wenn ich in Florida beispielsweise als Transfrau ein Damen-WC besuche, droht mir ein Jahr Gefängnis. Das sind so Sachen, die Rechtsradikalen, die sind ja in sämtlichen Ländern der Welt, versuchen die gerade irgendwie, bestes Beispiel ist Ungarn zum Beispiel, und versuchen überall irgendwie so das Nationale in den Vordergrund zu stellen. Und man sieht, dass die Themen überall dieselben sind. Es geht gegen Gender-Ideologie, es geht gegen das Thema Trans, es geht um nationale, es geht um Geflüchtete und so weiter. Und das zu beobachten, wie sich das weltweit entwickelt, nicht nur in Deutschland, das macht mir schon Sorge, wo ich mir denke, wann stehen wir als Demokratie auf und richten uns dagegen und sagen, hier, hört mal, weil da wird immer mit Falschinformationen gearbeitet, da geht es um Verschwörungsmythen und alles Mögliche. Und so wie wir dann als Community dargestellt werden, dann wird der Zusammenhang der Pädophilie ins Spiel gebracht und solche Sachen.
Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man nicht von transsexuell spricht, ne? Das ist ja noch ein sehr weit verbreiteter Begriff, der aber eigentlich immer auch so eine Verknüpfung herstellt, die es eigentlich gar nicht geben sollte.
Also wir versuchen, den Begriff sexuell zu vermeiden, weil das automatisch im Kopf der Menschen etwas anderes, andere Bilder erzeugt als das, was, also ich sage immer, es geht nicht um meine Sexualität, sondern um meine Identität. Es geht darum, wer ich bin und nicht um den, und nicht um die Frage, wen ich begehre. Und das wird halt gerade von rechtsextremen, rechtsradikalen Gruppen immer wieder in Zusammenhang gebracht, wovon wir uns eigentlich lösen wollen, versuchen die dann wieder zu verknüpfen. Und dann, ich habe jetzt gesehen, die Demo für alle hat eine Broschüre rausgebracht, ich weiß den Titel jetzt nicht, aber da wird halt auch dieser Pädophilie-Verknüpfung wieder gesetzt und so. Und also ich hoffe einfach, dass wir als Demokratie stark genug sind, das uns dagegen zu stellen und das zu erkennen, vor allem, dass es hier um falsche Zusammenhänge gibt. Fake News ist ein ganz großes, also meiner Meinung nach einer der größten Gefahren für unsere Demokratie. Und da hoffe ich einfach, dass wir da bestehen können. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn ich sehe, was politisch da so passiert.
Lass uns mal über ein paar dieser Punkte sprechen, die in dieser Debatte eben immer angeführt werden. Mich würde aber als erstes mal interessieren, weil ich mich das tatsächlich immer frage, hast du eine Antwort darauf, warum sich Menschen so bedroht fühlen davon, dass andere sagen, ich lebe eben nicht in dieser von euch als normal erachteten Geschlechternorm, weil ich immer denke, das hat ja mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Identität, hat das überhaupt nichts zu tun.
Also ich glaube, der Mensch hat eine sehr große Neugier, wie es, wie das Leben anderer aussieht. Und zwar deshalb, weil er sich dann nicht mit sich selbst beschäftigen muss.
Ja.
So, und ich glaube, dass viele, die Menschen, die nicht reflektiert genug sind, immer versuchen, im anderen irgendwo das Schuldige zu suchen und bloß nicht zuzulassen, dass man selbst jetzt seine Komfortzone verlässt und über den Tellerrand schaut und so weiter. Weil das, was man sich ja irgendwo auch erarbeitet hat und so, das ist bequem, das ist gemütlich, und da möchte ich gerne, das möchte ich gerne auch so beibehalten. Ja. Und jetzt kommt aber jemand, der wirft dieses komplette Weltbild durcheinander, und dadurch bin ich ja gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, und das wird unbequem für mich, und das stößt, glaube ich, einigen so auf. Und ich merke halt auch, dass es sehr oft Menschen sind aus dem religiösen Spektrum, weil, also was mir dann immer auch wieder gesagt wurde, und da gibt es auch Studien, Untersuchungen zu, es gibt ja nur, oder laut Bibel existieren ja nur zwei Geschlechter, und nur Mann und Frau dürfen zusammen sein und so weiter. Und das ist, und da hat der Vatikan auch vor langer Zeit irgendwann so eine Art, ja, Manifest oder sowas veröffentlicht, und das alles wird dann von Menschen, die das glauben, und ich sag, also Christentum ist ja auch immer noch ein wahnsinnig großer Teil der Weltbevölkerung, die das so glauben, und wenn man in anderen Religionen sich das anschaut, da sind Transmenschen oder das dritte Geschlecht beispielsweise viel akzeptierter als zum Beispiel im Christentum oder im Islam. Und ich glaube, dass diese Gruppen versuchen, uns das Leben einfach schwer zu machen, weil sie ihre Welt irgendwie bedroht sehen, dass das Thema Geschlecht biblisch, es gibt halt eine biblische Norm, eine natürliche Norm, die vorgegeben ist und so weiter. Und das darf man nicht in Frage stellen. Das ist quasi das Gesetz. Und da tun sich viele, viele Menschen noch schwer.
Ein Argument, das immer kommt, ist dann, es wird gesagt, das ist jetzt ein Hype, das ist ein Trend, das wird irgendwie durch die Medien groß gemacht, und dann sagen plötzlich alle, sie seien jetzt trans. Wobei ich dann auch immer, hast du auch mal eine sehr schöne Aussage zugetätigt, wobei ich mir denke, warum soll irgendjemand freiwillig, also uns sagen, ich bin trans? Und zwar, ich meine es so darauf bezogen, wenn du weißt, wie die Gesellschaft auf dich reagiert. Also das ist ja nun nichts, was man unbedingt möchte. Ich glaube, du hast ja gesagt, es macht keinen Spaß.
Ja, das macht keinen Spaß. Es ist nicht cool, so zu sein, in allen Lebenslagen irgendwie diskriminiert zu werden, dass man beim Sport ausgeschlossen wird, dass ich in der Schule ständig oder mit falschen Namen und Pronomen angesprochen werde. Das macht was mit einem. Wenn ich dich jetzt jeden Tag mit dem falschen Namen anspreche, meinetwegen mit einem männlichen Namen und mit einem männlichen Pronomen, du irgendwann denkst du, dieser Mensch akzeptiert mich nicht, der will mich beleidigen, das ist Mobbing und so weiter. Ne? Und genauso fühlt sich das für eine Transperson an. Das ist, egal in welcher Lebenslage du dich befindest, du hast ständig mit Alltagsdiskriminierung zu tun, du musst dich überall erklären, selbst wenn du bei einer Behörde irgendwelche Anträge stellen musst, dann wird immer wieder die Frage nach dem Namen und der Anrede gestellt und so weiter. Und das ist einfach nicht cool. Du wirst in deiner Lebensentwicklung viel weiter zurückgeworfen im Vergleich zu anderen Menschen, die privilegiert sind, die dieses Thema nicht haben. Also selbst wenn ich ein Formular ausfüllen muss in einer Arztpraxis, bei einer Behörde oder irgendwo, wo ich das Geschlecht ankreuzen muss, das stellt für viele dann schon eine Herausforderung dar, was für andere Menschen völlig selbstverständlich ist. Und das ständig in dir rumzutragen, das macht was mit einem, das reagiert natürlich in der Psyche, und das ist nicht cool. Und natürlich dann dazu kommen dann, dass man gesellschaftlich auf der Straße irgendwie angespuckt, angegriffen wird und solche Sachen, dass man im Sport nicht teilnehmen darf, dass man im Job Nachteile hat und solche Sachen. Ich habe mich damals beworben, dann hat man mir, also ich wollte dann den Ortswechsel, nachdem das in der Heimat da so ja, für mich nicht mehr aushaltbar gewesen ist, habe ich mich nach Wiesbaden beworben, und dann hat man mir gesagt, ja, ihre Transsexualität ist für uns kein Problem. Die haben Transsexualität dann noch benutzt. Aber wir müssen sie als dienstuntauglich einstufen, weil es halt bis heute immer noch als psychische Störung gewertet wird. Und man ist, und psychisch gestörte Menschen dürfen nicht, ich habe mich beim Bundeskriminalamt damals beworben, und dürfen nicht im Polizeidienst, im Bundeskriminalamt arbeiten und so. Also es ist nicht cool, das zu sein, weil du dir eher Nachteile selbst auferlegst. Und also ich habe mit meiner Transition jede Menge Privilegien abgeben müssen, die ich vorher ja tatsächlich auch genossen habe, Aber später, wo ich natürlich auch immer Angst hatte, dass es irgendwann so weit kommt, dass ich vielleicht mein Umfeld verliere, dass sich Menschen gegen mich stellen und so weiter. Aber du hast diese Privilegien nun mal gehabt. Du bist mit diesen Privilegien dann geboren worden und das dann freiwillig abzugeben. Eine Freundin von mir, die ist auch trans und hat ein großes Unternehmen und hat dann mit irgendeinem Geschäftspartner mal sich darüber unterhalten. Und dann hat er zu ihr gesagt: Warum tust du dir das an und gehst auf der gesellschaftlichen Leiter zwei Stufen nach unten und wirst eine Frau? Also mit diesem Bild gucken halt viele noch auf die Gesellschaft und dass diese zwei Stufen nach unten zu gehen oder vielleicht sogar noch mehr Stufen freiwillig zu tun, das ist nicht cool, das macht keinen Spaß.
Wie erklärst du dir denn, dass gerade viele FeministInnen, wo man ja eigentlich denken sollte, die müssten ja Verbündete sein, ganz massiv Stimmung machen gegen Transmenschen? Wir sind hier in Köln, hier sitzt Alice Schwarzer, die ist da ja ein Paradebeispiel. Das habe ich immer noch nicht, bis heute nicht wirklich verstanden, woher das kommt.
Also es geht ja immer darum, also der Feminismus richtet sich ja gegen das Patriarchat. Das Patriarchat unterdrückt Frauen. Und jetzt kommt aber das Patriarchat, also der Mann wird zur Frau und unterwandert die Frauenbewegung und will die quasi von innen irgendwie infiltrieren. Das ist so die Vorstellung von diesen sogenannten TERFs. Das ist transexklusiver radikaler Feminismus. Mhm. Das heißt, Transfrauen werden aus diesem Feminismus explizit ausgeschlossen und nicht als Frauen gewertet. Und dementsprechend gehören sie auch nicht zu dieser feministischen Bewegung. Und diese Vorstellung, da sind wir jetzt schon im Bereich der Verschwörungstheorien. Da gibt's ein Institut aus den USA, die das auch bewertet haben und gesagt haben, das ist halt auch eine faschistische Bewegung, diese genderkritische Bewegung, die Transfrauen aus dem Feminismus oder Transpersonen ausschließen möchte. Also Transfrauen sind Spione, die den Feminismus unterwandern wollen, und Transmänner sind Opfer des Patriarchats, die sich in der männlichen Rolle ein besseres, schöneres Leben erhoffen. So, und mit dieser Theorie machen die auch Politik und belagern wirklich die Abgeordneten. Also das Buch geht ja überwiegend über das Selbstbestimmungsgesetz.
Genau. Ne? Da komme ich jetzt auch nochmal drauf.
Mhm. Und die wollen und belagern da regelrecht die Abgeordneten mit, bombardieren die mit E-Mails und wie gefährlich das doch ist. Jetzt kann sich ja jeder Mann zur Frau erklären und den Feminismus wieder unterwandern und so weiter. Und da kann ich nur sagen, das ist so ein Humbug, Entschuldigung, das ist so eine leidige Debatte, die wir da führen. In dieses Gesetz haben jetzt sogar Frauenparkplätze Einzug erhalten und so. Das ist, es werden immer falsche Punkte aufgemacht, die eigentlich mit dem Gesetz so gar nichts zu tun haben.
Und ich meine, es zeigt sich ja auch, also es ist immer noch nicht durch. Also das ist ja ein langer Prozess, was das Selbstbestimmungsgesetz angeht, das ja natürlich mutmaßlich auch eine Folge dessen ist, dass viele Leute versuchen, das zu beeinflussen, zu blockieren. Du hast auch einen Text geschrieben in dem Buch, in dem du eben aufführst auch, dass das natürlich eine Verbesserung ist gegenüber dem transsexuellen Gesetz, das von 1981 war, aber dass trotzdem auch die Trans-Community nicht damit zufrieden sein kann, wie es jetzt ausgestaltet ist.
Das Problem ist, nach dem alten transsexuellen Gesetz, das ist jetzt über 40 Jahre alt und gilt bis heute, man muss einen Antrag beim Gericht stellen. Also man muss vor ein Gericht treten, man muss vor Gericht beweisen, dass man trans ist. Und erst dann macht jemand den Daumen hoch oder runter und dann kriegt man die Genehmigung dazu, beim Standesamt die Geburtsurkunde zu ändern und seine ganzen Papiere zu ändern und so weiter. Und es findet eine psychologische Begutachtung statt. In dieser Begutachtung werden sehr entwürdigende Fragen gestellt zum Sexualverhalten, wo wir wieder beim Thema sind, wir wollen uns von diesem Sexualbegriff trennen. Das hat mit unserer Sexualität nichts zu tun. Aber es wird in diesem Kontext auch immer wieder angeführt, und dieses Prozedere wollten wir, also versucht man schon seit einigen Jahren abzuschaffen, und das neue Selbstbestimmungsgesetz soll das nicht mehr beim Gericht ansiedeln, und es soll auch keine Drittperspektive mehr geben, also keine psychologische Begutachtung mehr, sondern einfach nur beim Standesamt per Selbsterklärung, wie wenn du eine Ehe erklärst und sagst auch, ich möchte jetzt Person XY heiraten, erklärst das vor dem Standesamt und dann ist das erledigt. Und so soll das in Zukunft dann auch bei dem Geschlechtseintrag laufen. Und das wird jetzt gerade von diesen ja, TERFs sozusagen in eine Ecke gestellt, dass Transmensch oder dass jetzt jeder Mann ja jetzt den Feminismus unterwandern kann, Quoten missbrauchen kann in Vorstandsunternehmen und solche Sachen. Und all diese Mythen, die darum herrschen, wo wir immer wieder sagen, dieses Gesetz ändert nichts anderes als den Namen und den Geschlechtseintrag. Es geht nicht um irgendwelche Operationen. Aber wenn man sich diese Mythen anschaut oder auch die Berichterstattung in den Medien teilweise dazu, dann denkt man, okay, ich gehe heute zum Standesamt und liege morgen schon auf dem OP-Tisch. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Also da auch gerade für die Operationen, da sind so lange Abklärungsprozesse, mindestens 12 Sitzungen Psychotherapie, medizinische Maßnahmen, ärztliche Gespräche und so weiter. Das ist nicht so einfach. Und aber das wird dann immer gerne ausgeblendet und immer so ein falscher Kontext hergestellt. Dann wird das Thema die Sicherheit von Frauen auf WCs oder in Umkleidekabinen. Dann versuche ich immer zu erklären, ich habe noch nie gesehen, dass vorm WC jemand sitzt und deine Geburtsurkunde kontrolliert. Ich bin jahrelang, habe ich das Damen-WC benutzt, ohne dass ich einen Geschlechtseintrag benutzt, geändert hatte. Das hilft mir einfach nur, mich bei der Flugkontrolle auszuweisen, also im Flughafen irgendwie auszuweisen, dass ich den richtigen Namen in den Papieren stehen habe. Aber diese Debatte um WCs, um Umkleidekabinen oder um Operationen und so weiter, das hat mit dem Gesetz einfach nichts zu tun. Und all diese Sachen stehen aber jetzt im Gesetz drin. Mhm. Da geht es um Frauenparkplätze, da geht es um, wenn Deutschland sich plötzlich im Krieg befindet, dann werden wenn jemand eine Transition von Mann zu Frau gemacht hat, also den Namen geändert hat und den Geschlechtseintrag, dann wird das halt wieder rückgängig gemacht. Das heißt, diese Transfrau muss dann in den Krieg gehen und solche Frauenquoten, Frauenparkplätze, Zugang zu Sauna, WC in Umkleiden und so. Also all diese Punkte sind in dieses Gesetz mit aufgenommen worden. Und natürlich macht das Gesetz das Prozedere vereinfacht. Also man muss nicht mehr vor Gericht und diese psychologische Begutachtung fällt weg. Aber das Bild, was dadurch gezeichnet wird, was in die Gesellschaft transportiert wird, dass ich als Transperson in jeder Lebenslage, selbst wenn ich jetzt einen Frauenparkplatz benutze, dass ich dann nochmal gezielt nochmal besonders begutachtet, bewertet werde, darf ich das jetzt oder nicht und so. Das atmet einen sehr merkwürdigen Geist und da fragt man sich, warum steht das da drin? Also wir wissen auch, dass es da Gespräche gegeben hat und dass, ich will jetzt keine Parteien da besonders nennen, aber wir wissen, dass es da eine blockierende Partei in der Bundesregierung gibt, die alles gerne irgendwie problematisiert und da sind dann leider solche Punkte dann im Gesetzesentwurf finden sich da jetzt wieder.
Ich finde die Vorstellung ja auch komplett absurd, also als ob jetzt irgendein Mann, der eine Frau missbrauchen möchte, erst zum Standesamt geht und seinen Eintrag ändert. Also ich meine, das hat ja bisher auch noch niemanden davon abgehalten, sexualisierte Gewalt.
Und man weiß ja auch, und deshalb haben wir auch, ein Teil des Buches ist ja auch jemand von der Frauenhauskoordinierung.
Genau, ja, die, fand ich auch spannend.
Die gezielt zu diesem Thema dann auch noch sich geäußert hat, dass Transfrauen genauso Opfer sind und genauso Zuflucht in Frauenhäusern suchen. Und hat das dann dargestellt, wie das beispielsweise in Frauenhäusern gehandhabt wird mit Transfrauen und dass es da einen guten Umgang mit gibt und so weiter. Und was ich noch spannend finde, ist, dass in dieser Diskussion mit Umkleidekabinen und WCs, dass da immer dieser Wort Schutzraum benutzt wird. Und Schutzraum ist per se ein Raum, wo ich Schutz vor Gewalt finde. Und das ist ein Ort, wie eine Umkleidekabine ist das eben nicht. Und da findet also so eine gezielte Umdeutung statt von dem Wort Schutzraum und wird auf einen Kontext angewendet, der per se so gar keinen Schutz bieten kann. Und das sind so diese Feinheiten, wie die wissen ja auch rhetorisch genau, wie die vorgehen und wie sie Zweifel in der Gesellschaft streuen und so. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das, wenn man das Wort Schutzraum hört, dass man sich bewusst macht, dass ein WC kein Schutzraum ist, das hat noch nie Schutz geboten. Und wenn jemand übergriffig werden möchte, dann braucht er da vorher nicht irgendwie zum Standesamt zu gehen oder ähnliches.
Und man muss ja auch nochmal sagen, dass dieses Gesetz, das eben jetzt, also das seit 1981 besteht, wo auch schon klar ist, wo ja das Verfassungsgericht auch bei vielen Punkten schon gesagt hat, das ist verfassungswidrig. Also wenn man sich überlegt, bis 2011 musste man sich sterilisieren lassen. Das ist ja eine unvorstellbare Vorstellung.
Fortpflanzungsunfähig war die, man okay. sollte sich fortpflanzungsunfähig operieren lassen. Bis 2009, selbst wenn man in einer funktionierenden Ehe war, musste man sich bis 2009 sogar noch scheiden lassen. Einen Nachweis über die Scheidungsurkunde mitbringen und so weiter, selbst wenn die Ehe intakt gewesen ist. Also man wurde zur Scheidung gezwungen, man wurde zur Unfruchtbarkeit gezwungen und so weiter. Und davor gab es noch andere, also da gab es dann Altersgrenzen und zwar, also es gab mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die gesagt haben, dieses Gesetz, das ist einfach nicht menschenwürdig und das soll jetzt endlich abgelöst werden durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz. Und dass es jetzt immer noch Menschen gibt, die sagen, trotz dieser Einstufung als verfassungswidrig, dass man das immer noch diese Praxis beibehalten möchte. Das Einzige, was jetzt halt noch da übrig geblieben ist, ist das Gerichtsverfahren mit den mit diesen psychologischen Begutachtungen.
Mhm. Und Stichwort Hype und Trend, ich meine, das kann man ja auch sehen. Also natürlich gibt es eine größere Sichtbarkeit, was ja auch gut ist, weil eben früher sich Menschen nicht getraut hätten, das offen zu sagen. Und natürlich haben vielleicht manche Leute dadurch das Gefühl, es gibt jetzt mehr Transmenschen als früher, aber wenn man zum Beispiel auf Zahlen guckt, das ist ja auch trotzdem immer noch ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Dieses Bedrohungsgefühl, das dann da immer so entsteht, finde ich total merkwürdig, weil ich denke, warum muss man sich einschießen auf so eine ohnehin schon vulnerable Gruppe, die eben auch noch so klein ist?
Also wir wissen, dass im Jahr 2022, glaube ich, 3.232 Menschen das Transsexuellengesetz genutzt haben. Mhm. Wenn man sich von 3.000 Menschen so bedroht fühlt, dass die gesamte Gesellschaft kollabiert, dann muss ich mir doch irgendwann mal den Gedanken darüber machen, da stimmt doch irgendwas nicht. Selbst wenn eine Person von diesen 3.000 das Gesetz in irgendeiner Form missbrauchen würde, wird dadurch nicht die Gesellschaft, also da werden ja Endzeitszenarien hervorgehen. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Wir wissen aber auch, dass 99% dieser Begutachtungen, die nach dem transsexuellen Gesetz stattfinden, dass die positiv ausgefallen sind. Da hat man sich dann gefragt, ja, warum machen wir das dann überhaupt noch? Warum führen wir diese Begutachtung noch durch? Das kostet den Staat, ich glaube 2015 war es, 1 Million Euro Staatsgelder, wo man in so einem Gutachten festgestellt hat, ja, dieses Geld können wir uns eigentlich sparen. Trotzdem hält man immer noch daran fest und da war damals war noch die Union in der Regierung und die hat händeringend daran festgehalten und hat gesagt, nein, wir wollen Transmenschen weiterhin begutachten.
Ja, Wahnsinn. Ich würde mit dir gerne auch noch, wir haben eben schon mal über Köln gesprochen, aber natürlich, du hast es dir jetzt als Wahlheimat ausgesucht und noch mal kurz ein bisschen über Köln sprechen zum Abschluss, denn wir haben eine kleine Rubrik.
Köln in 30 Sekunden.
Und es geht darum, dass du kurze Fragen zu Köln beantwortest, beziehungsweise die Fragen sind auch kurz, aber es geht vor allen Dingen auch um kurze Antworten. Genau, und ich leg mal los. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
Der Dom und die queere Community, die Vielfalt und Toleranz, die hier gelebt wird.
Und wenn du Königin von Köln wärst, was würdest du als erstes ändern wollen?
Ich würde den Dom und Bund, Regenbogen bunt streichen.
Ja, das macht der Wölki bestimmt mit. Wo siehst du außerdem noch Luft nach oben in Köln? Auch eine Antwort, wenn dir nichts einfällt.
Oh. Also ich weiß noch, dass ich sehr überfordert war, als ich das erste Mal mit dem Auto nach Köln gekommen bin. So Infrastruktur, Straßen und so weiter. Ich komme ja also eher so Kleinstadt und dann bist du plötzlich in einer riesengroßen Stadt. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, also hier kannst du dich. Und die Beschilderung hat mich teilweise irritiert. So, das ist so das Erste, was mir gerade einfällt.
Wie würdest du einem außerirdischen Karneval erklären?
Ich habe mal für einen Limousinenservice gearbeitet, während dem Theologiestudium und musste in der Karnevalszeit sollte ich jemanden vom Flughafen abholen nach Köln bringen. Und die waren aus Asien, aus Japan, glaube ich, ne? Und überall sind so Bären und Marienkäfer und Bienchen und keine Ahnung was durch die Gegend gelaufen und da haben die mich an. What the heck is going on here? Dann habe ich versucht, denen das zu erklären. It's traditional. Das gehört in Köln dazu. Das ist Teil der Lebenskultur hier und habe versucht, dem das möglichst so sanft, dass das eine Lebensart ist, dass das die fünfte Jahreszeit ist und so. versucht das so zu erklären. Ich glaube, so würde ich das bei dem Ausländischen auch machen.
Sehr gut. Hast du einen Lieblingsort in Köln?
Ich mag die Stadt, also die City. Mhm. Ja, also ich bin gerne in der City. Finde mich da, das ist so mein neuer Kiez irgendwie geworden. Fühle mich da sehr wohl.
Sehr schön. Ist das dann auch dein Lieblingsfädel? Das wäre nämlich die letzte Frage.
Ja, kann man so sagen. Also Stadt so rund um den Heumarkt rum, Gürzenich, da die Ecke, das ist, fühle ich mich wohl.
Sehr gut. Julia, vielen Dank, dass du da warst. Ich nenne nochmal das Buch, weil ich es wirklich sehr empfehlen kann. Es heißt Einfach selbstbestimmt, Texte zur Lebensrealität jenseits der Geschlechternormen. Das hast du herausgegeben gemeinsam mit Janka Kluge und das ist gerade bei Kiwi erschienen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht.
Das freut mich. Und ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mir Feedback geben wollen, dann können Sie das gerne machen an anne.burgmer@ksta-medien.de. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter, bewerten Sie ihn und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.